Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Das letzte Gericht. Ja, ist kein beliebtes Thema, das wir heute anpacken. Viele meiden es lieber, finden es zu hart, glauben nicht, dass Gott auch Richter ist. Aber warum nur? Ist Gerechtigkeit nicht eine grundlegende Sehnsucht, die in uns ist? Haben wir nicht das Gefühl, dass etwas außer Kontrolle gerät, wenn Unrecht geschieht? Ja, Gerechtigkeit ist manchmal schwer zu definieren, umzusetzen. Aber alle suchen sie, alle beten darum und arbeiten dafür. Es geht bei dem Thema heute um viel mehr als um Bestrafung. Es geht darum, dass die Welt ins Lot kommt. Und Jesus ist daran interessiert, dass wir informiert sind. Und das ist mehr als fair. Wenn wir wissen, was uns als Menschen erwartet. 3 Punkte dieser Predigt, das letzte Gericht, wir vor Christus, 2. Christus im anderen und 3. Christus für uns. Hören wir nochmal auf einige Verse, Matthäus 25, 31 folgende. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Wir vor Christus. So wird es sein, sagt Jesus. Wir stehen vor ihm, und zwar alle Völker. Jeder Arm oder Reich, Mann oder Frau, Kind oder Kreis, Hautfarbe, Bildung, ganz egal. Er ist der Richter, vor dem wir uns verantworten. An diesem Tag gibt es Urteilsverkündung und Urteilsbegründung. Denn Leben muss verantwortet werden. Und zwar jedes Leben. Viele sagen, es reicht doch, wenn ich es von mir selbst verantworten kann. Ja, es ist schließlich mein Leben. Ist doch mein Bauch, mein Körper, meine Sexualität. Ich bestimme, was sein soll. Nun, Menschen können so leben, aber früher oder später stellt sich Gott ihnen in den Weg. Das Gewissen meldet sich, hoffentlich. Der Aufbruch des verlorenen Sohnes, der ihn zum Verlorenen macht, ändert ja nichts an seinem Sohnsein. Ja, er lebt, wenn ihr die Geschichte kennt, auf Kosten des Vermögens des Vaters. Und so ist es bei uns Menschen auch. Wir leben immer auf Kosten des Vermögens unseres Gottes. Aber irgendwann geht er in sich, dieser verlorene Sohn, und merkt, ich kann nicht sein ohne meinen Vater. Bei ihm ist Leben zu finden, vor ihm möchte ich mich auch verantworten, ganz bewusst. Eines ist doch klar, vor mir selbst oder mir selbst kann ich viel verzeihen. Schnell dabei Nachsicht walten zu lassen. Oder anders, mit mir selbst gehe ich ganz stark ins Gericht und tue mir vielleicht schwer, mir selbst auch zu verzeihen. Wie gut, dass wir ihn nicht loswerden. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht, dichtet David im Psalm 139,7. Und auch das ist wichtig zu sehen, dass wir schon heute vor ihm stehen, ja, mit unserem Leben. Sein Ja und Nein begleiten uns ja jeden Tag, gehen jeden Tag mit uns. Sein Gericht vollzieht sich auch schon jeden Tag. Ich verantworte jeden Tag meines Lebens vor Gott. Jede Sünde trägt in sich bereits die Verurteilung und Strafe. Was meine ich damit? Mein Versagen lähmt mich. Dass ich einen anderen enttäuscht, verletzt, vernachlässigt, hintergangen habe, zerstört immer Gemeinschaft. Geiz macht mich einsam. Feigheit stiehlt mir die Achtung vor anderen und vor mir selbst. Sexuelle Disziplinlosigkeit macht mich unfähig zu ganzer glücklicher Liebe. Meine Trägheit führt zum Misserfolg und so weiter. Gott braucht keinen Finger zu rühren. Wir gehen, indem wir Gottes Gericht und Rettung missachten, mit uns selbst ins Gericht. Jesus sagt es ganz deutlich, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Aber hier dürfen wir eben auch das Evangelium neu hören. Wenn du in deinem Herzen und Leben durch die Begegnung mit Jesus Christus deine Sünde entdeckst und im Glauben die Vergebung empfängst, weil Jesus an deiner Stadt gerichtet wurde, an deiner Stadt hing er dort und an meiner, dann liegt das Gericht hinter dir, dann wird das, was kommt, Freude sein. Und das ist, was Jesus in uns wecken will. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Ja, wir werden am Ende der Zeit vor Jesus stehen und diese Erwartung soll den Entscheidungscharakter jedes Tages und jeder Stunde sichtbar machen. Soll mich zu einem Lebensstil der Umkehr reizen, dass ich immer wieder zum Vater komme, zu Jesus komme und bei ihm bleibe. Bin ich in Beziehung zum Vater, dann höre ich ja auf ihn. Dann lasse ich mich von ihm mahnen, dann lasse ich mich von ihm drängen oder auch bremsen. Erst am Ende werden einmal alle Akten geschlossen werden. Und dann wird denen allen die Illusion aufgehen, der sie sich hingegeben haben, nämlich, dass es keinen Gott gibt, der das letzte Wort spricht. Interessant, Hans-Joachim Vogel, der damalige Politiker SPD, sagte in seinem letzten Interview mit 90 Jahren vor Peter Hane, mit 80 hatte er sich irgendwie, über 80 hatte er sich zu Jesus Christus bekehrt, das wichtigste Datum der Weltgeschichte ist das letzte Gericht. Wir werden uns alle einmal vor Gott verantworten müssen. Und wisst ihr, das ist die größte Barmherzigkeit, die es gibt. Weil es dann Gerechtigkeit gibt für alle Opfer. Für jeden abgetriebenen Menschen. Für jedes misshandelte Kind. Und sind wir nicht dumm, nur immer auf die katholische Kirche zu zeigen? Am meisten Kinder werden in den eigenen Familien misshandelt. Von sauber Männern, sauber Frauen manchmal, denen man in ihren geschleckten Anzügen gar nichts ansieht. Gott zieht alle zur Verantwortung. Und dann gibt es Gerechtigkeit für alle geschundenen Menschen durch Kriege, Katastrophen, Hungersnöte, viel zu früh gestorbene Menschen und Geplagte. Zweitens, Christus im Anderen. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen. Ihr habt mich aufgenommen. Was jetzt? Ich dachte, es geht um Gnade und nicht um Werke. Wie jetzt? Werden wir doch nach unseren Taten gerichtet? Oder in den Himmel kommen, weil wir Gutes getan haben oder Schlechtes in die Hölle? Wie ist das? Zunächst, was steht da? Der König spricht die zur Rechten an, ihr Gesegneten meines Vaters. Es sind die, die sich den Segen des himmlischen Vaters gefallen lassen. Wer wird angenommen nach dem Zeugnis der Schrift? Alle, die glauben. Es geht immer um Glauben. Warum? Weil wir uns sonst rühmen könnten. Schau mal Gott, was ich gemacht habe, jetzt nimmst du mich an. Nein, Gott nimmt uns nicht an aufgrund der Taten, sondern weil er uns angenommen hat, vollbringt sich gute Taten. Aber da komme ich gleich zu. Wegen unserer Taten bei Gott angenommen, könnten wir sagen, guck mal, ich bin stolz, ja Gott, du kannst nichts. Gottfried Vogt schreibt in seinem Kommentar, Gerechtigkeit aus Glauben ist nicht Freispruch mangels Beweisen. Finde ich cool. Oder Einstellung des Verfahrens. Ja? Ja, Gott kann keine Beweise mehr gegen dich, deswegen wird das Verfahren eingestellt. Ja? Oder Gerechtigkeit aus Glauben ist die Vergebung der Sünden und die Begnadigung, weil ein anderer dafür gerade steht. Das ist die einzige Rettung, die es bei Gott gibt, dass wir uns das gefallen lassen, dass wir unsere eigene Sünde erkennen und uns das gefallen lassen, dass wir uns nicht allein aus dem Schlamassel herausziehen können. Nun, was bedeutet es für diesen Text? Es bedeutet, es gibt keinen Glauben ohne Taten. Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot. Es bedeutet, wenn du keine Barmherzigkeit zeigen kannst, dann hast du auch keinen Glauben, weil der Glaube Barmherzigkeit hervorbringt. Erzeugt. Im Titusbrief steht, die Gnade Gottes bringt uns dazu, dass wir uns von aller Ungottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen und stattdessen in dieser Welt leben, wie es Gott gefällt. Wenn du nicht barmherzig sein kannst, dann musst du zum Glauben kommen. Dann musst du zum Kreuz kommen, dass Gott dir ein neues Herz schenkt. Der Glaube verbindet uns mit Christus, lässt uns Christi Leben leben. Der Glaube erzeugt eine lebenslange Dankbarkeit, dass Jesus für alle meine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen schlechten Gedanken, Unterlassungen und Taten ans Kreuz gegangen ist. Also hier wird nur bestätigt, was Glaube wirklich ist und wie sich Glaube wirklich äußert. Und jeder, der mit Christus verbunden ist, bringt gute Früchte hervor. Und ja, es geht um eine Warnung. Wer diese Früchte der Barmherzigkeit nicht hervorbringt, sondern untätig ist im Leben, den erwartet etwas anderes. Vom Gericht nach den Taten und Unterlassungen scheint irgendwie keiner überrascht zu sein. Das finde ich interessant bei dieser Geschichte. Denn die große Überraschung haben wir noch nicht gelesen. Die große Überraschung sind die folgenden Verse. Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern habt ihr mir getan. Also Christus. Und dann wird er denen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen geringsten habt ihr mir nicht getan. Das ist das Unglaubliche, das Schockierende. Jesus identifiziert sich mit den Menschen, denen Barmherzigkeit gegeben wird oder auch nicht gegeben wird. Er identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Er erwartet keine besonders großen Unternehmungen, keine fantastischen Klimmzüge von uns, keine Sensation von dir in deinem Dienst, nur eine Nächstenliebe, Dasein. Alles Gute, Liebevolle, Hilfreiche, dass du irgendeinem Menschen in Not tust, tust du Jesus. Jedes Stück Kleidung, jedes Spielzeug, das du aussortierst und einer Familie in Rumänien, ja, wenn wir unsere Aktion hier zukommen lässt, lässt du direkt Jesus zukommen. Jedem Bettler auf der Straße, dem du ein Lächeln schenkst, eine Fischsemmel kaufst und einen Kaffee, tust du an Jesus. Jedem in Not geratenen Menschen, dem scheinbar niemand hilft. Jesus verbirgt sich in denen, die Hunger haben, Durst haben, obdachlos sind, abgebrannt sind, fremd sind, krank sind, im Gefängnis sind. Zähle alle Gründe zusammen, die dagegen sprechen, so einem oder so einer zu helfen. Sie kommen nicht auf gegen den einen Grund, dass Jesus für diesen Menschen ist. Mit allem, was ich einem Menschen tue, damit ehre, verachte, treffe, beglücke oder beleidige ich Christus. Und mit allem, was ich unterlasse, was ich einem Menschen schuldig bin, übersehe ich Jesus und sehe an ihm vorüber. Ich möchte aber diesen Abschnitt nochmal mit einem jüdischen Blickwinkel betrachten. Das Versammeln der Völker, sagt Jesus, finden wir auch beim Propheten Joel. Und zwar im 3. Kapitel. Da heißt es, denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Jesus, der Messias Israels, identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern in seinem Volk. Und die Völker, jeder Staat, jedes Volk wird danach beurteilt werden, wie ob er den Kindern Gottes Auserwählten, beigestanden hat. Und dazu gehört bleibend auch Israel und gehören die Juden, aber dazu gehören auch die Christen. Und ich will meine Überzeugung nicht vorenthalten. Ich glaube, dass wir sowohl den Juden als auch Israel gegenüber unsere volle Solidarität zeigen müssen als Christen. Denn wer Israel segnet, Land, Leute, Religion, der wird gesegnet werden. Warum denkt ihr, ging es Deutschland über 70 Jahre nach der Katastrophe der Judenvernichtung in unserem Land so gut? Weil es Israel beigestanden hat, weil es um Vergebung gebeten hat, weil es Buße getan hat. Und warum geht es so vielen muslimischen Ländern so, dass keiner wirklich hin will? Warum sind sie oft keine Vorbilder? Weil viele Israel verdammen. Nicht pauschal, aber. Und wir als Christen sind uns unserer Wurzeln bewusst. Und sollte noch einmal, was Gott verhindern möge, der Antisemitismus schlimmer werden in unserem Land, dann wissen wir auch aus der Geschichte, wo wir zu stehen haben und wem wir beizustehen haben. Und lassen wir uns nicht beängstigen, lassen wir auch nicht zu, dass unser bequemes Leben uns daran hindert. Jesus im Anderen, jeden Tag. Und drittens, Christus vertritt uns. Ich will diesen Text nicht verharmlosen am Ende. Jesus weiß, warum er diese harte und entsetzliche Möglichkeit aufzeigt. Heilsautomatismus ist eine Irrlehre. Wir kommen alle in den Himmel, ja, kennt ihr. Damit wäre der Entscheidungscharakter unserer menschlichen Existenz geleugnet. Wie wir uns zu Gott und zu den Menschen stellen, entscheidet über unsere Zukunft. Die Möglichkeit des Scheiterns bleibt bis zuletzt. Aber Jesus will uns aus dem Zustand der Verlorenheit holen. Und diese Geschichte, diese Szene ist kein Lehrstück, sondern sie ist Anrede. Jesus predigt hier, er ruft auf. Der uns zu richten, uns richten wird, ist ja derselbe, der sich für uns hat umbringen lassen. Beides gehört zusammen. Beides ergibt seine Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und so ernst Jesus mit uns an dieser Stelle redet, er hört nicht auf, der Heiland seiner geringsten Brüder und Schwestern zu sein. Ich möchte am Ende noch einmal das Evangelium wiederholen, das in diesem Text steht. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, erbt das Reich. Es ist ein geschenktes Reich. Es ist nicht durch unser Verhalten zu ererben, sondern weil Christus für uns eintritt. Sind wir nicht letztlich die, die hungrig sind und durstig sind nach Leben und Sinn und Annahme? Und ist er nicht, der uns das Brot des Lebens gibt, die Quelle des Heils? Sind wir nicht Fremde gewesen und Jesus hat uns zu Freunden gemacht? Sind wir nicht nackt gewesen in unserer Scham und Schuld und Jesus hat uns das Kleid der Gerechtigkeit angezogen? Waren wir nicht krank an unserer Seele und Jesus ist unser Arzt geworden? Und waren wir nicht gefangen im Kerker unserer Sünde und unserer Selbst und Jesus hat uns nicht nur besucht, sondern freigesetzt? Und sagt nicht der Vater im Himmel zu Jesus, das, was du einem dieser Geringsten getan hast, hast du mir getan? Das ist Evangelium. All das hat Jesus an uns getan. Lass dir heute von Jesus dienen und begreife neu, was er getan hat. So viel warst du ihm wert, so viel bist du ihm wert und so viel sind ihm auch die Menschen wert, dass er dich mit seiner Barmherzigkeit füllt, damit du anderen das weitergeben kannst und zeigen kannst. Aber auch mit seiner Klarheit, dass du unerschrocken davon reden kannst, was einmal auf alle zukommen wird. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du mit Klarheit sprichst und dass du aufdeckst. Und Herr, ich bete heute für jeden und jede, die noch nicht sich klar entschieden haben, auf welcher Seite sie stehen. Ich bete, Herr, dass du kommst mit deiner Gnade und Barmherzigkeit und neu offenbarst, was du am Kreuz getan hast. Herr, dass dort unser Leben, das sich um uns selbst dreht, unser Leben, das wir ohne dich gelebt haben, dass du es auf dich genommen hast, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und ich bete, dass hier keiner diese Kirche heute verlässt, ohne die Gewissheit. Ich bin ein Kind, eine Tochter, ein Sohn Gottes. Leite uns immer wieder zur Umkehr, dass wir zu dir kommen und uns gefallen lassen, was du uns schenkst. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken. In Christus Jesus. Amen.